Dann geht es sicherlich auch darum, das Mindset der Menschen zu erreichen, denn viele wollen eben auch aus Bequemlichkeitsgründen nicht aufs Auto verzichten.
Salon 5. Workout für die Ohren.
Hallo liebe Salon 5 Zuhörer, ich bin Marlin und sitze hier heute mit Stefan Wagner. Und ja, gerade läuft die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und diese soll die nachhaltigste EM ever werden. Stefan Wagner arbeitet in der Unternehmensentwicklung beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim, ist Mitglied der Nachhaltigkeitskommission der Deutschen Fußballliga und setzt sich mit der Initiative Sports 20 international für mehr Nachhaltigkeit im Sport ein. Ja, genau. Also, meine erste Frage ist, welche Herausforderungen entstehen umwelttechnisch bei einer Großveranstaltung wie der Europameisterschaft?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Der größte Impact, der einem sofort ins Auge sticht, ist natürlich der CO2-Fußabdruck. Wie bei allen Sportgroßveranstaltungen, in erster Linie entsteht er durch die Mobilität der Zuschauenden und ist damit auch die größte Herausforderung, weil man da ja auch nicht so ohne weiteres die Handhabe hat, alles zu verändern. Aber dann gibt es natürlich nachrangig oder sagen wir, viele weitere auch relevante Themen wie das Thema Kreislaufwirtschaft, Abfallentsorgung, alles, was in der Lieferkette passiert, viele Dinge mehr, die dann eben auch bei so einer Großveranstaltung zu treffen.
Okay, und ganz grob gesagt, welche Maßnahmen gibt es, um dabei möglichst nachhaltig zu sein?
Ja, die große Herausforderung beim Thema Mobilität ist, dass möglichst verkehrsfreundliche, klimafreundliche Anreise-, Abreisemöglichkeiten genutzt werden. Also der Zug statt Fliegen, der öffentliche Nahverkehr statt das Auto. Beides wird sehr stark ins Auge genommen jetzt bei dieser Euro, nämlich dass man für eine Eintrittskarte, also wenn man im Besitz einer Eintrittskarte ist, kann man ein One-Way-Ticket im Fernverkehr der Bahn für 29 Euro buchen, zweite Klasse. Schon mal ein Riesenschritt. Das Thema ÖPNV im Ticket ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Also insofern ist das natürlich mehr oder weniger ein Standard, der schon da ist. Und dann geht es sicherlich auch darum, das Mindset der Menschen zu erreichen. Denn viele wollen eben auch aus Bequemlichkeitsgründen nicht aufs Auto verzichten. Und hier ist man zum Teil wirklich einen relativ mutigen Schritt gegangen, nämlich dass ich glaube, es sind 6 Stadien, bei denen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung stehen. Das heißt, mal mindestens die letzten Kilometer müssen mit dem ÖPNV oder eben zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviert werden. Das ist sicherlich schon mal ein ganz großer Schritt. Allerdings stellt sich auch immer wieder die Frage, was bleibt denn? Denn eigentlich müssen wir über Systemveränderungen sprechen. Und jetzt ist dann die eine Frage, wie reagieren die Stadionbetreiber nach der Euro? Also ich vermute mal, die Parkplätze wird es dann wieder geben. Und auch das Bahnticket ist in der Regel teurer und manchmal dann eben auch teurer als das Fliegen. Also stellt sich eher die Frage, wie wir auch über den Sport beeinflussen können, dass sich Dinge grundsätzlich ändern.
Okay, genau. Und was halten Sie davon, von den Planungen zu der ÖPNV? Was halten Sie davon? Und denken Sie, dass diese Maßnahmen die Fans davon abhalten wird, halt mit dem Auto anzureisen?
Na gut, wenn es keine Parkplätze mehr gibt, dann wird es halt irgendwann auch eng rund ums Stadion und wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Parkplätze geben, die man ohne die Gefahr abgeschleppt zu werden nutzen kann. Also ich denke schon, das wird dann auch aufgehen. Einige Stadien geben das aber nicht her, deswegen gibt es dort auch weitere Parkplätze und mit geben es nicht her. Ist gemeint, dass der ÖPNV es einfach nicht schafft, in der einer bestimmten Zeit die Menschen, die ins Stadion wollen, zum Stadion zu bringen. Und auch da sind wir wieder bei der Systemfrage. Also insofern, wie können wir eigentlich den ÖPNV so attraktiv und auch eben von der Kapazität her ausstatten, dass er das schafft? Denn ohne diese Alternativen werden die Menschen nicht umsteigen.
Genau. Und da ist es dann ja wahrscheinlich auch so, dass man dann halt auch das Mindset von den Leuten erreichen muss, dass man denen klar macht, wie wichtig das ist und so, dass die halt eben dann nicht mit dem Auto da alle anreisen.
Ja, die Wichtigkeit und der moralische Appell ist natürlich wichtig, aber Menschen lassen sich ungerne Dinge vorschreiben, wie wir ja wissen. Vielleicht ist es dann auch eher die eigene Erfahrung, dass es jetzt gar nicht so doll wehtut und vielleicht sogar viel bequemer ist und vielleicht auch irgendwie das Stadionerlebnis nochmal anders macht, wenn man gemeinschaftlich dann auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreist, vielleicht da irgendwie Menschen trifft, gute Stimmung ist hoffentlich. Dass dann eher man das auch als wirkliche Alternative anerkennt.
Genau. Und es gibt ja jetzt halt sogar Züge im Einsatz, über 100.000 Fan-Tickets, die man dann für 30 Euro pro Fahrt halt innerhalb von Deutschland mit dem Air-Ticket erreichen kann. Und noch viele weitere Sachen dafür. Denken Sie, das reicht?
Naja, das Öko-Institut Darmstadt hat ausgerechnet, dass am Ende des Tages werden es ungefähr 400.000 Tonnen CO2 sein, die trotz all dieser Maßnahmen, die sehr lobenswert sind, entstehen. Und wenn wir Nachhaltigkeit vom Ende her denken, dann müssen wir Net Zero sein. Also eigentlich dürften wir null emittieren. Jetzt kann man nicht der Euro oder den Organisatoren der Euro auferlegen, das zu verändern, weil das eben dann kein Einzelner kann. Wir müssen dann eben sehr auch darüber nochmal darüber diskutieren, was brauchen wir denn eigentlich wirklich, um vollständig nachhaltig zu sein? Und was fehlt, damit wir zumindest mal in die Nähe dieser Null kommen? Und so gesehen kann man sagen, ja, das sind große Schritte, die gemacht worden sind. Reichen sie? Nein, natürlich nicht.
Halten Sie das für realistisch, dass wir irgendwann in die Zukunft mal auf diese Null kommen oder zumindest sehr nah daran?
Das ist das erklärte Ziel aller Nationalstaaten, die sich dem Pariser Klimaabkommen angeschlossen haben. Und es muss das Ziel sein. Es muss sogar so weit gehen, dass wir CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, denn sonst werden wir weder das 1,5 noch das 2-Grad-Ziel erreichen. Und insofern kann es gar keine Alternative zu diesem Ziel geben.
In Deutschland gab es ja bereits eine gute Infrastruktur. Die Stadien waren schon da. Es wurden in den meisten erneuerbare Energie benutzt und auch benutztes Wasser, zum Beispiel für die Toiletten, verwendet. Das wurde viel von der UEFA übernommen und teilweise ausgebaut. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, dass wir in Deutschland so viele, so gute Stadien haben, die wir eigentlich ohne größere, zumindest Umbaumaßnahmen, alle nutzen können, ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und es ist natürlich auch gut, dass darüber jetzt dann noch stärker auch noch mal in die Substanz und auch sicherlich in den Komfort in den Stadien investiert worden ist im Zuge dieser Euro. Aber wir sehen auch an einigen Stadien, dass die eben noch nicht vollständig zum Beispiel auch fürs Thema Kreislaufwirtschaft ausgestattet sind. Ich weiß, dass das ein relativ großes Thema war und auch eine relativ große Hürde. Und auch das ist äußerst herausfordernd, wenn man es mit 10 unterschiedlichen Standorten zu tun hat, die alle langlaufende Verträge haben. Und dann kann man eben nicht von heute auf morgen ein solches System umstellen. Aber vielleicht muss man darüber nachdenken, dass sowas dann eben künftig auch Voraussetzung dafür ist, überhaupt ein Euro- oder WM-Stadion sein zu dürfen. Insofern könnte man da sagen, und das meine ich gar nicht so kritisch, wie es jetzt vielleicht klingt, sehen wir, wo noch Luft nach oben ist. Ich glaube auch, dass man eine Euro alleine überfordert, wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst das alles regeln, was vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten dann falsch gemacht worden ist. Aber es zeigt natürlich auch, wo wir noch ansetzen müssen, auch über die Euro hinaus.
Okay, und würden Sie sagen, dass sich die Infrastruktur der Stadien durch die Euro nochmal verbessern wird? Oder ja, also so langfristig?
Ja, also ich glaube, in die Stadioninfrastruktur wurde an vielen Standorten nochmal relativ viel investiert, um sozusagen auch moderne Technik einzubauen, möglicherweise auch Toiletten zu erneuern. Das weiß ich jetzt gar nicht im Detail, um ganz ehrlich zu sein. Aber natürlich ist so ein Großereignis immer auch ein Anlass, nochmal die bestehende Infrastruktur zu verbessern.
Und in allen Stadien gibt es ja ein Raucherverbot, das auch für die E-Zigaretten gilt. Vorher war das Rauchen ja teilweise erlaubt. Was halten Sie für diese Veränderung und denken Sie, dass das so realistisch umsetzbar ist?
Wir haben uns doch jetzt mittlerweile an ein Rauchverbot an so vielen Orten gewöhnt. Und auch wenn das in der Kneipe früher erlaubt war, selbst die Raucher, glaube ich, finden das gar nicht mehr so cool, wenn da geraucht wird, weil man dann doch irgendwie eher mit dröhnendem Kopf rauskommt. Also ich glaube, wenn man das jetzt in einem Fußballstadion, in einer Sportstätte weiterführt, da kann eigentlich keiner was dagegen haben.
Und denken Sie, das ist kontrollierbar für die Aufpasser, ob die Leute rauchen oder nicht?
Ja, wenn man darauf achtet, ist das mit Sicherheit kontrollierbar. Ich glaube, man wird in Großbritannien sogar aus dem Stadion komplimentiert, wenn man mit dem falschen Trikot im falschen Block sitzt. Und auch das erfordert ja ein Maß an Aufmerksamkeit. Also insofern, wenn man hingucken will, wird man das sehen. Und jetzt mal bei den Standard-Zigaretten sieht man ja auch den Rauch relativ schnell aufsteigen. Also insofern, ich glaube, das ist jetzt nicht das Riesenproblem.
Gibt es denn da Strafen für die Leute, die rauchen im Stadion?
Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Und das ist auch von mir aus gar nicht unbedingt anzustreben. Man müsste halt die Person ermahnen und darauf hinweisen, dass es Rauchverbot gibt. Und wenn sie es ein zweites Mal macht, dann gibt es einen einfachen Weg, nämlich den aus dem Stadion raus.
Okay, verstehe. Ja, für die EM wurden einige Maßnahmen unternommen, die zum Wohlbefinden der Menschen beitragen sollen. Also Beispiele hierfür sind genderneutrale Toiletten, QR-Codes zum Kontaktieren von Mitarbeitern bei Belästigung oder Problemen, Safe Spaces, wo die Leute hingehen können, wenn sie sich unwohl fühlen, und Blindenreporter in Deutsch und in den Sprachen der spielenden Länder. Wie denken Sie, wirkt sich das auf die allgemeine Stimmung im Stadion aus?
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich man das mit der allgemeinen Stimmung irgendwie in Beziehung setzen kann, weil sind ja eigentlich Dinge, die eigentlich zur Normalität beitragen sollten und eher nicht als außergewöhnliches Ereignis wahrgenommen werden sollen. Je mehr wir solche Nachhaltigkeitsthemen einfach haben, desto besser ist es. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt irgendwie der normale Zuschauer einen deutlichsten Anführungszeichen das in irgendeiner Form wahrnimmt, hoffentlich. Und wenn er es wahrnimmt, findet er es hoffentlich gut. Aber es geht auch eher darum, dass die Menschen, die darauf angewiesen sind, eben auf diese von Ihnen genannten Themen, dass es zu deren Wohlbefinden und zu deren Stadionerlebnis beiträgt. Und das ist es, worum es geht.
Aber denken Sie, dass gerade durch diese Safe Spaces das so ein allgemeines Gefühl von Sicherheit vielleicht aufstrahlt für die Deutsche?
Ja, natürlich. Es geht ja genau darum, für diese hoffentlich nicht eintretenden Situationen Möglichkeiten zu schaffen, für Menschen dann eben aus der Menge rauszutreten oder eben sich einer bestimmten Situation zu entziehen. Und wenn das da ist, dann trägt das natürlich dazu bei, wenn es eben zu diesen Situationen kommt. Und deswegen ist das wunderbar. Und ich weiß auch, dass die Kolleginnen und Kollegen da sehr viel rein investiert haben, das aufzubauen. Und insofern ist das ein unbedingt zu lobender und auch nachahmenswerter Aspekt für auch künftige Sportereignisse.
Bei Getränken gibt es ausschließlich Mehrwegbecher, bei Speisen aber nicht. Die UEFA hat uns gesagt, dass die Caterer das nicht anbieten und sie das nicht bei einem so großen Turnier ausprobieren wollen. Hätten Sie sich da mehr Mut gewünscht an der Stelle?
Ja, das ist, wie ich es schon gesagt habe, ich glaube, solche Dinge müssten vielleicht einfach künftig dann zum Standard erklärt werden und dann kann man eben auch nicht mehr sich wegargumentieren. Dass das echt ein Aufwand ist, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Also wir sind jetzt, um jetzt auch nicht auf die anderen zu zeigen, immer legen in Hoffenheim auch extrem viel Wert drauf. Wir haben ein Zero-Waste-Stadion, das wir mit dem Partner Physio zusammen umgesetzt haben, das ganz stark darauf guckt, möglichst wenig Restmüll zu produzieren. Trotzdem haben wir noch keine Mehrweg-Teller zum Beispiel, weil das wirklich eine große Herausforderung ist. Logistisch, das kann ein Wurfgeschoss sein, das muss sichergestellt werden, dass es nicht aus Versehen eine Frisbee wird. Und all solche Dinge, also da sind Investitionen zu tätigen und das jetzt dann über eine Euro abzubilden, wäre sicherlich ein ziemlich dickes Brett gewesen, aber natürlich in gleicher Weise wünschenswert. Aber auch da komme ich nochmal drauf zurück. Die Euro kann nicht alles regeln, was eben eigentlich sowieso in Händen der Stadionbetreiber liegt. Nichtsdestotrotz kann man sicherlich darüber nachdenken, dass so ein Ereignis auch Anlass sein kann, dann eben solche Dinge auch einzufordern.
Wo Sie das jetzt gerade schon angesprochen haben, Sie sind ja auch in der Unternehmensentwicklung bei Hoffenheim tätig. Wie sieht das da im Vergleich zur EM aus? Also was haben Sie da für Maßnahmen bei Ihren Spielen und sowas?
Ja, also wie schon gesagt, wir sind das erste Zero-Waste-zertifizierte Stadion in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Jetzt sind die Leipziger nachgezogen. Sind aber auch der erste Zero-Waste-zertifizierte Club. Das heißt, wir haben über die gesamten Standorte der Spielbetriebs GmbH und der entsprechenden Örtlichkeiten eine Recyclingquote von über 90%. Wir haben uns dem Race to Zero der Vereinten Nationen angeschlossen. Das heißt, wir wollen bis 2030 minus 50% Treibhausgasemissionen haben und netto null bis 2040 sein. Aber auch für uns ist das eine Herausforderung. Auch wir haben einen extrem hohen Anteil motorisierter Individualverkehr und wir müssen schauen, wie wir das lösen oder wie wir dort gute Anreize schaffen, damit die Leute bereit sind und in der Lage sind, weil es die Infrastruktur eben auch da im ländlichen Raum nicht so gut gibt, umzusteigen. Also wir haben eine Menge echt auf den Weg gebracht, aber wir haben auch eine Menge Herausforderungen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich auch kritisch, offen kritisch mit den Schwierigkeiten auseinandersetzt, die wir haben. Und das eben auch vielleicht zum Anlass zur Diskussion wird. Und ich glaube, da braucht man gar keine Angst zu vorhaben, denn wir sind ja nicht die Einzigen. Wir stehen ja als Gesellschaft vor diesen Herausforderungen überall, sonst hätten wir die Probleme nicht, die wir haben. Und insofern, ich glaube, es braucht ligaweit für jeden einzelnen Club, für eine Euro, für Olympische Spiele, hohe ambitionierte Ziele. Und es braucht eine Bereitschaft, auch zu scheitern und damit offen umzugehen.
Okay, verstehe. Die deutsche Nationalmannschaft wird während der Vorrunde nicht fliegen, sondern mit Bus oder Bahn anreisen. Aber ab dem Achtelfinale hat sie das nicht ausgeschlossen. Wie bewerten Sie das?
Das ist dasselbe Thema. Das begegnet uns ja überall. Dieser Spagat zwischen natürlich den Klimaaspekten und Kurzstreckenflügen, das ist eine absolut relevante Diskussion. Aber dann eben auch den Ansprüchen an den Hochleistungssport. Niemand wird akzeptieren, wenn sich der, was weiß ich, Spieler XY in der 95. Minute den Elfer schnappt und den verschießt und dann hinterher sagt, ja, wenn bei so einer Vorbereitung, wir standen irgendwie 3 Stunden irgendwo im Stau oder an einem Bahnhof rum, weil ein Zug nicht fuhr oder so und man setzt es dann in ein Verhältnis zu einem verlorenen Halbfinale. Das wäre eine schöne Diskussion. Ich hätte da zumindest keine Lust drauf als Verantwortlicher.
Verständlich.
Und auch das ist die Frage. Natürlich ist jeder selbst verpflichtet, auf seinen Fußabdruck Acht zu geben und Kurzstreckenflüge gehören da auf jeden Fall dazu. Aber diese Kurzstreckenflüge gibt es ja noch. Und die Fußballnationalmannschaft ist nicht der einzige Teil unserer Gesellschaft, die diese nützen. Auch der Geschäftsmann, der für 2 Stunden nach München fliegt von Frankfurt oder wieder zurück am Abend, der macht das auch. Und die Kreisliga-Truppe, die für 3 Tage nach Mallorca zum Feiern fliegt, die macht das im Verhältnis zumindest auch ähnlich. Also die Frage ist nicht in erster Linie, ob eine Nationalmannschaft zum Halbfinale von dann, was weiß ich, nach München oder so fliegt, ohne jetzt zu wissen, wo die Halbfinals ausgetragen werden. Sondern es geht darum, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Kurzstreckenflüge oder müssen wir eine Infrastruktur haben, die das grundsätzlich dann anders löst? Oder haben wir vielleicht sogar Lösungen für klimaneutrales Fliegen? Und das ist die viel, viel relevantere Diskussion.
Verstehe. Und standen Sie als Experte dem DFB und der UEFA beratend zur Verfügung?
Wir hatten einen Austausch, es war jetzt kein strukturierter Austausch, dass ich dort irgendwo eingebunden war, aber beispielsweise über das Thema Zero Waste gab es auch einen intensiven Austausch mit PreZero und wir treffen uns sowieso immer mal wieder mit den Kolleginnen und Kollegen und reden dann natürlich auch über die jeweiligen Herausforderungen oder Lösungsmöglichkeiten, die die eine oder die andere Partei hat. Also so schon, aber jetzt nicht strukturiert.
Verstehe. Was würden Sie sagen, hätte gegebenenfalls anders gemacht werden müssen oder wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
Also man muss ehrlich erstmal festhalten, dass die Euro, Sie haben es ja eingangs gesagt, ist die nachhaltigste Euro aller Zeiten. Ich weise dann gerne darauf hin, dass ja vielleicht die Hürde auch gar nicht mal so hoch war. Also es ist vielleicht auch nicht die richtige Benchmark. Also wenn man an die zurückliegende denkt mit 12 Standorten in ganz Europa verstreut, da geht's schon mit los. Das ist eigentlich kaum möglich, dann schlechter zu sein, was die Mobilität angeht, als mit dem Fußabdruck. Insofern ist das vielleicht auch nicht das richtige Ambitionsniveau, sondern das Ambitionsniveau müsste sein, wir haben überall 0 Fußabdruck und einen maximalen Handabdruck. Jetzt weiß ich, dass 0 nicht zu erreichen ist, Stand heute. Aber das muss das eigentliche Ziel sein. Und dann müssen wir gucken, wie weit wir da rankommen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir das für uns alle umdrehen und eben auch mit dem Wissen, dass wir das nicht heute und auch nicht morgen erreichen können, aber wir müssen das Ziel haben, genau dahin zu kommen. Also insofern, das wäre für mich wünschenswert gewesen, da etwas anders ranzugehen. Und nun wurde auch im Vorwege ja der Fußabdruck ausgerechnet oder geschätzt durch das Öko-Institut Darmstadt mit diesen besagten 400.000 Tonnen. Und der DFB kompensiert oder die Euro und also DFB und UEFA, also die Euro-Gesellschaft, kompensieren das mit 25 Euro je Tonne, also in allen Scopes und mit aller Mobilität. Das ist ein Riesenschritt. Kann man auch leicht ausrechnen, kostet dann auch ein paar Euros. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, der volkswirtschaftliche Schaden durch eine Tonne CO2 liegt bei ungefähr 180 Euro. Zumindest wird das so ausgegeben. Und dann sind wir davon eben auch noch weit weg. Und das ist auch wiederum nicht als wirkliche Kritik gedacht, bei diesen Schritt überhaupt geschafft zu haben, ist aller Ehren wert. Aber trotzdem sind wir eben noch weit weg von dem, was wir eigentlich an Internalisierung externer Kosten bräuchten, damit wir zu noch nachhaltigeren Lösungen kommen. Und das ist die Euro genauso weit weg oder noch näher dran als viele andere. Und da will ich auch nicht auf die zeigen. Wir sind jetzt in Hoffenheim, widmen wir uns dem Thema auch und sind aber auch noch nicht da. Also deswegen ist das, der Finger zeigt genauso auf mich. Aber das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir das anerkennen, wo wir eigentlich hin müssen.
Das haben wir jetzt eigentlich im Laufe des Gesprächs schon ein bisschen gesagt. Aber was würden Sie sagen? Ist die Euro wirklich so grün oder ist es eher so Greenwashing von Seiten der UEFA und des DFB?
Weder noch. Also es ist kein Greenwashing, das wäre total unfair, das zu sagen, weil die Schritte, die sind seriös, die sind ernsthaft, die sind auch so gemeint. Dass wir immer noch nicht am Ziel sind, habe ich, glaube ich, jetzt auch genug betont. Aber daran müssen wir uns alle messen lassen, ne? Und damit müssen wir offen kritisch, selbstkritisch umgehen. Und das ist gar nicht irgendwie dann gemeint, jemanden in die Defensive zu drängen, sondern dass es geht um den offenen Umgang mit unserer Realität.
Ja, okay. Ich würde sagen, dann wären wir auch schon am Ende unseres Interviews. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Salon5- und auch auf TikTok. Und ja, tschüss!
Salon 5. Workout für die Ohren.